ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und ihr hört gerade eine besondere Folge von Hamburg heute. Ich habe nämlich einen Studiogast, den viele von euch bestimmt noch kennen. Ole von Beust, herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Sie waren von 2001 bis 2010 erster Bürgermeister von Hamburg, das schönste Amt der Welt. Haben Sie das mal genannt? Wir leben ja im Augenblick in eher schwierigen Zeiten. Ist es das immer noch?
Also zumindest das schönste politische Amt. Es gibt wahrscheinlich auch andere, die genauso schöner sind. Aber an sich ist es wirklich ein schönes Amt. Ja, weil Hamburg einfach eine großartige Stadt ist und für die verantwortlich zu sein, bei allem Ärger, den man hat, macht wirklich viel Freude.
Sie feiern am Wochenende ja einen runden Geburtstag. Sie werden 70 und schauen auf die Politik mittlerweile mit etwas Abstand, kann ich mir vorstellen. Aber umso gespannter bin ich, wie Sie die aktuellen Entwicklungen sehen. Da sprechen wir gleich ganz ausführlich drüber. Und zum Schluss gibt's wie immer unsere Kulturtipps für ein spannendes Wochenende in Hamburg. Wir haben Freitag, den 11. April. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ich bin für Ole. So hat die CDU in Hamburg plakatiert, als Ole von Beist zum ersten Mal als Spitzenkandidat angetreten ist. Und damals haben noch viele gefragt, Ole wer? Ole was? Aber mittlerweile braucht man den Hamburgerinnen und Hamburgern Ole von Beust nicht mehr vorzustellen. Er war ja schließlich lange Jahre erster Bürgermeister, sehr erfolgreiche Wahlergebnisse für die CDU geholt. Herr von Beust, Sie sind auch gerade zu Fuß hier ins Studio gekommen. Werden Sie noch oft erkannt und angesprochen?
Das ist eine Generationsfrage. Also bei Menschen ab Mitte 50 ist der Wiedererkennungswert relativ hoch, wobei die Hamburger ja freundliche Leute sind. Wenn sie einen nicht mögen, gucken sie durch einen durch. Viele, die ihn erkennen, kurzes Nicken, das war's dann, dass man in dem Sinne angequatscht wird, ist ganz selten. Aber jüngere Leute erkennen er nicht mehr. Das ist 15 Jahre her und wenn man ehrlich ist, viele Leute interessieren sich überhaupt nicht für Politik, da muss man ja zugestehen. Und das plus Zeitablauf, also wie gesagt, ist eine Generationsfrage.
Na, wobei das Interesse an Politik hat ja eher wieder zugenommen.
Inzwischen wieder, ja. Aber dafür bin ich zu lange draus, als dass es mich treffen würde, ja.
Aber wollen die Leute nicht mal was von Ihnen wissen? Zum Beispiel, Ole, soll ich meine Aktien jetzt verkaufen, weil Trump da macht?
Nein, das nicht. Also es gibt wirklich viele, es klingt jetzt so ein bisschen großkotzig, zu sagen, Mensch, ich habe so eine gute Erinnerung an die Zeit. Ich weiß, Erinnerung verklärt natürlich auch. Die sagen, Mensch, hätten Sie nicht nochmal Lust und wollen Sie nicht nochmal? Ich sage, nein, vielen Dank. Er meint, ich habe ja bewusst auch aufgehört. Und dann gibt es manchmal so Dinge, was in Hamburg gut läuft oder schlecht läuft oder Leute, die am Hilfe bitten für irgendein Projekt, das sie haben, wo sie nicht weiterkommen. Das gibt's schon. Aber so allgemein meine Lebensratschläge muss ich zum Glück nicht geben.
Diese Woche haben wir auch groß darüber berichtet, das Westfield Center ist eröffnet worden. Und da musste ich auch an Sie denken, denn in Rückblicken ist nochmal klar geworden, das Projekt haben Sie in den Anfängen, da sahen die Pläne noch anders aus, haben Sie quasi mitbegleitet, mit angestoßen. Wie finden Sie das, was jetzt draus geworden ist?
Also erstmal bin ich froh, dass es endlich eröffnet ist. Es war eine ziemliche Qual. Ein Termin nach dem anderen wurde verschoben. Gut, dass es eröffnet wird. Soll ja auch ein Riesen-Bohai gewesen sein bei der Eröffnung. Viele Menschen da. Und ich kann nur die Daumen drücken, dass es gut läuft und auch bitte nicht zulasten der Hamburger Innenstadt läuft, sondern dass es eine harmonische Einheit wird. Das wird man sehen. Aber ich hoffe, dass es so kommen wird.
Nun hat die CDU ihre Partei auch zugelegt bei der letzten Bürgerschaftswahl, trotzdem weit von Regierungsverantwortung entfernt und Bürgermeister Peter Tschentscher möchte offenbar auch nicht mit der CDU koalieren. Was muss noch passieren, damit vielleicht Dennis Thering ihn irgendwann nachfolgt?
Eine Opposition hat immer dann nur eine Chance, wenn eine Wechselstimmung da ist, eine starke Wechselstimmung. Dieses Mal gab es so einen Hauch von Unzufriedenheit, die war aber nicht stark genug. Aber wenn die Regierung so weitermacht in bestimmten Dingen, ich sage mal Zukunft des Hafens, innere Sicherheit, Verkehrspolitik, zu wenig Wohnungsbau, dann wird diese Unzufriedenheit auch zunehmen und das beides zusammen gibt dann die Chance. Aber die Kausalitäten sind so unterschiedlich, so viel Glück und Pech auch dabei, kann man auch nicht genau planen.
Sie waren damals mit 23 jüngster Bürgerschaftsabgeordneter. Ja. Dann hat es nochmal 23 Jahre gedauert, bis Sie Bürgermeister geworden sind. Wie lange braucht Dennis Thering?
Ich glaube, das sind fünf Jahren genauer gesagt, ist ja die Wahl dann. Eine große Chance ist, die CDU ist sehr gestärkt, muss man sagen. Zum Zweiten verbraucht sich eine Regierung auch nach gewissen Jahren. Das ist einfach so, egal wer regiert. Man verbraucht sich, auch die Personen verbrauchen sich. Und als Oppositionsführer verbrauchen sich nicht so schnell, weil sie einfach nicht so präsent sein können. Und da muss, glaube ich, in 5 Jahren eine realistische Chance.
Ah, tatsächlich, interessant. Und wenn man jetzt mal auf Ihre Zeit auch zurückguckt, Sie haben damals Traumergebnisse geholt und haben dann mit den Grünen koaliert. Ja. Wenn man jetzt anguckt, wie schwer sich die CDU im Bund sowieso, aber auch in Hamburg mit den Grünen tut. Was hat sich da eigentlich verändert? Sind die Grünen nach links gewandert, die CDU nach rechts? Was hat sich da verändert?
Interessante Frage. Ich glaube, es spielt mehr eine psychologische Rolle. Die Grünen hatten ja einen Riesenhype bis hin zu Fridays for Future, Diskussion, Klimaschutz und diesen Dingen. Sondern wenn es wirtschaftlich schwer geht, wenn es auch außenpolitisch schwer ist, konzentrieren sich die Leute eher auf die Kernbedürfnisse. Sicherheit, Geborgenheit, mir und meinen Familien soll es gut gehen. Und diese Themen darüber, die besetzen die Grünen zu wenig. Und das spielt, glaube ich, eine Rolle. Und vielleicht noch ein zweiter Gedanke. Die Grünen haben manchmal genervt, weil sie zwar Recht haben in ihren Themen zum Klimaschutz, aber die penetrante Art der Belehrung nach dem Motto, wissenschaftlich ist es so, also muss das folgen. Das hat viele Leute geärgert, weil sie sagen, wir wollen das nicht bevormunden lassen.
Das heißt, aber dass die CDU jetzt teilweise die Grünen wirklich als Feindbild porträtiert.
Ja,
es ist ja mehr
die CSU als die CDU.
Ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber halte ich für falsch nebenbei, ja. Also halte ich für falsch, weil gerade was sag mal, Demokratie angeht, Bewahrung der Demokratie angeht, Abgrenzung von Rechtsradikalen angeht, würde ich immer dafür warnen zu sagen, die Grünen sind Feindbild, sondern ich finde, die Grünen sind nach wie vor eine sympathische Partei, die manchmal vielleicht nervt, aber sind nicht Feindbild. Und die CDU ist auch unklug, wenn man sich alle Optionen selber verbaut. Also wenn ich sage, mit der AfD will ich nicht, völlig richtig, völlig okay. Die FDP ist ohnehin zu schwach, mit den Grünen will ich auch nicht, dann muss ich ja mit der SPD-Koalition und koalieren. Und das macht mich selber schwach und unattraktiv. Und darum glaube ich, ist es strategisch, aber auch inhaltlich klug, sich mit dem Grünen fair zu begegnen.
Das ist ja interessant, dass Sie das sagen, denn gerade als es darum ging, dass Friedrich Merz Mehrheiten mit der AfD ja. im Bundestag in Kauf genommen hat, das war ja, ja für die Grünen und für viele andere ein absolutes rotes Tuch. Ja. Da haben Sie gesagt, trotz der Kritik zum Beispiel von Angela Merkel, nee, Sie halten das für richtig.
Das war Wahlkampf und der Wahlkampf lief schleppend. Und als Wahlkämpfer, das kenne ich ja selber, ich bin ja auch viermal Spitzenkandidat gewesen, müssen Sie schauen, ob ich ein polarisierendes Thema finde, in der Hoffnung durch die Polarisierung mit einem Thema, wo die Leute mir inhaltlich, mehrheitlich recht geben, Wähler von der anderen Seite zu mobilisieren, mich zu wählen. Das war der Gedanke. Das war ein hohes Risiko. Man muss sagen, es ist unterm Strich auch nicht aufgegangen, sondern es ist für die CDU vermutlich, wenn man es positiv sieht, eher neutral gewesen. Für die Linke ist es positiv gewesen, weil das Thema auf der anderen Seite so viele Leute mobilisiert haben, die vielleicht sonst gar nicht zur Wahl gegangen sind, dass es, wenn Sie so wollen, ein Nullsummspiel war und den Ärger nicht gelohnt hat. Aber das wusste man vorher nicht. Und mir, wissen Sie, ich bin auch so weit lange auch Parteimensch, da fällt man den eigenen Leuten auch nicht in den Rücken 14 Tage vor der Wahl. Das macht man irgendwie nicht. Und ich fand auch Angela Merkel unglücklich. Also das macht sie so empfinden, aus ihrer Sicht nachvollziehbar.
Also Sie wollten Friedrich Merz den Rücken stärken also muss und jetzt man nicht auch, sagen, rummeckern von der Seitenlinie.
Also mit ihr verbindet mich keine tiefe Liebe. Also gegenseitig ist es, glaube ich, so. Aber ich finde, er hat seine Sache im Wahlkampf ordentlich gemacht. Er macht auch jetzt ein vernünftiges Bild. Ich glaube auch, dass er ein guter Kanzler werden wird. Und da fällt man den eigenen Leuten in schwierigen Zeiten nicht in den Rücken. Das macht man einfach nicht.
Ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, in der Migrationspolitik sagt die AfD, da sind wir das Original, da ist die CDU unsere Kopie.
Ja.
Wenn es dann darum geht, jetzt zum Beispiel die Schuldenbremse zu lockern und viele Milliarden locker zu machen für die Infrastruktur, da sagen die Grünen, haben wir doch schon immer gesagt. Wofür steht die CDU? Was muss die für Themen jetzt nach vorne bringen?
Man soll sich nicht täuschen, das Problem der Migration beunruhigt wirklich viele Menschen und dies beunruhigt sind keine Rechtsradikalen. Ich sehe das ja selber in vielen Gesprächen, wo Eltern mir erzählen, wenn ich meine Kinder einschule in einer normalen, natürlichen Grundschulklasse, sind 70% der Kinder da, die kein Deutsch können. Das beunruhigt die Leute einfach. Und da zu sagen, wie kanalisiere ich das, das ist für mich nicht die Frage, ist das Original AfD, sondern die Frage, was muss ich tun, damit die Leute sich im Land wieder wohl und vernünftig fühlen. Aber das ist aus meiner Sicht nicht das Hauptthema der CDU. Das muss man machen, um das Land zusammenzuhalten, sondern das Hauptthema sind aus meiner Sicht zwei Dinge. Erstens, wie kriege ich die Wirtschaft in Schwung? Und zwar nicht, damit es den Eliten gut geht und den Reichen besser, sondern damit die breite Masse einen sicheren Arbeitsplatz hat. Und das zweite ist, wie mache ich mich in der Außen- und Sicherheitspolitik so stark, dass ich kein Gefühl der Bedrohung oder Angst hier habe, sondern so leben können, wie ich es will, ohne bedroht zu werden. Zum Beispiel von Russland oder wirtschaftlich auch von China. Und das geht nur mit einem extrem starken Europa. Nebenbei auch das klare Abgrenzung zur AfD, die wollen weniger Europa, mehr Nationalstaat. Die CDU sagt, das ist eigentlich Markenkern, starkes Europa, auch um selber in Deutschland sicher und geborgen leben zu können.
Aber wenn wir jetzt nochmal gucken auf Ihre Regierungszeit, da war ja auch irgendwie noch eine andere Stimmung im Land. Sie haben als CDU-Bürgermeister, als CDU-Politiker die Parade zum CSD mit angeführt. Ja, da war die CDU irgendwie auch cool und Großstadt. Und Da hat sich mittlerweile so ein bisschen was verschoben. Da sind neue Konflikte aufgebrochen. Wie kriegt man vielleicht wieder mehr Zusammenhalt hin und Aufbruchsstimmung in der Stadt?
Ich glaube, ein Problem ist, dass viele in der Politik, das gilt nicht nur für die CDU, sich zu stark von Stimmungen in sozialen Netzwerken, wie es so schön heißt, leiten lassen. Da sind die Radikalen besonders laut, besonders stark. Und irgendwann, wenn man das immer verfolgt und selber an diesen Diskussionen teilnimmt, kriegt man, glaube ich, eine verzerrte Meinung davon, was Menschen denken. Ich glaube, das Thema Respekt, Toleranz, Liberalität, Leben und Leben lassen, solange man sich vernünftig verhält, ist immer noch ein großes Thema. Und so denkt auch die große Mehrheit der Bevölkerung. Und da darf ich mich von einigen, sag mal, spießigen, kleinkarierten, sag mal, verklemmten Leuten nicht leiten lassen, sondern muss meinem eigenen Menschenverstand folgen und sagen, so ist es, auch wenn ich soziale Netzwerke dafür im Nacken habe. Und dieses ständige Schielen, was ist jetzt in den Blogs unterwegs, wie viel Likes gibt es oder wie viel Kritik gibt es, wie viel Hassmail gibt es, das darf doch kein Maßstab für mein eigenes Handeln sein. Ich gewinne Menschen nur durch Überzeugung, klare Haltung, Offenheit und Anständigkeit.
Klingt sehr einleuchtend. Wenn
finde ich auch,
wir
ja.
Jetzt wenn wir jetzt gucken, wie wir vielleicht ein bisschen auch gute Stimmung, positive Stimmung in die Stadt reinkriegen, wäre da Olympia in Hamburg so eine Geschichte, die Sie gerne sehen würden?
Ich kann ja nur meine persönliche Meinung sagen. Ich weiß immer gar nicht, was die CDU dabei denkt und so. Wir haben uns ja einmal beworben und noch in meiner Zeit und sind dann durchgeplumpst bei der nationalen Bewerbung. Dann kam der zweite Anlauf mit Olaf Scholz. Da gab es ein Volksbegehren dagegen. Ich glaube, die Zeiten, wo Olympia zumindest einmal zur allgemeinen Stimmungsauffällung beiträgt, sind vorbei. Sondern es ist ein sehr mediales Ereignis geworden. Und die Leute in den Städten selber, also die Bandbreite zwischen das als Belästigung und dem Gefühl, dass Geld ausgegeben wird für Dinge, von denen ich selber gar nichts habe, und der Freude, dass jetzt so viele internationale Leute in die Stadt kommen, das hält sich, wenn man es freundlich sieht, noch die Waage. Darum, ich sage es ehrlich, ich bin da sehr skeptisch, aber ich will niemandem den Rücken fallen. Ich glaube eher, dass es für Hamburg wichtig ist, dass einfach eine langfristige Perspektive da ist, von der die Menschen das Gefühl haben, wir können stolz sein auf die Stadt. Ich will mal ein ganz gutes Beispiel nennen, das klingt so profan, aber die Leute hängen emotional unglaublich wichtig am Hafen. Und wenn sie sehen, die Umschlagszahlen gehen zurück, Hamburg fällt immer weiter im Weltrang runter zwischen den anderen Häfen. Und ich glaube zum Beispiel, das klingt jetzt sehr technisch, die Leute wollen stolz auf ihren Hafen sein. Und dazu kann ich auch sagen, für diesen Stolz brauche ich eine gemeinsame Strategie, gemeinsam mit Bremen, mit Bremerhaven, mit Cuxhaven für Norddeutschland, dass wir als Außenhandelsstandort stark werden, Internationalität fördern. Das gibt auch einen Push, wo man das Gefühl hat, da ist wieder Zug im Laden. Und ich glaube, das sind entscheidende Dinge, dass wir auf einzelne große Ereignisse zu schieben, das ist im Zweifel ein Strohfeuer.
Also Sie als Segler, olympischer Segelwettbewerb. Also
das ist eine Meer, das ist eine Meer.
Eine Meer,
ja, das ist wirklich
sind.
Eine Meer. Ich bin immer fröhlich mitgesegelt und habe einmal einen A-Schein auf der Alster gemacht, also die kleinen Dinger da ewig her. Und ich bin überhaupt kein großer Segler, weil mir das viel zu anstrengend ist. Sie kommen ja nie zur Ruhe. Das war ein nettes Image und vielleicht sah ich auch so aus wie ein Segler oder sowas, keine Ahnung. Aber
also erst Mutje. Erst Mutje. Sie sind ja derselbe Jahrgang wie Friedrich Merz. Sie hatten immer Top-Ergebnisse als Politiker. Schon mal über ein Comeback nachgedacht?
Gedacht schon mal häufiger. Also manchmal juckt es ja irgendwie. Ja. Aber das Ergebnis des Nachdenkens ist zunehmend und bleibt wirklich beim Nein. Sondern ich habe hier bewusst aufgehört. War 9 Jahre hier an erster Stelle. Vorher auch als Oppositionsführer vorne mit dabei. Und dieses ewige, sagen wir mal, Präsentieren auf der Bühne ist unglaublich anstrengend. Sie sind ja unter Dauerbeobachtung. Ich bin im Alter eher dünnhäutiger geworden. Also früher konnte ich viel ab und war selten beleidigt oder genervt oder gar wütend. Das würde mich viel zu sehr ärgern und mir einfach unter die Haut gehen. Und das möchte ich nicht. Und darum ist es vorbei. Und wenn Rat gefragt wird, gerne. Öffentlich gebe ich selten welchen. Aber das Leben ist doch wunderschön ohne Politik.
Aber nachgedacht haben Sie schon mal drüber, und ja, wenn sich da was ändern sollte bei Ihren Überlegungen, dann sagen Sie Bescheid, oder?
Ja gut, der amerikanische Präsident ist Ende 70 und so, das scheint ja jetzt wieder modern zu sein, dass Leute im Alter, statt sich zurückzuziehen, immer auf die Bühne wollen. Nee, aber ich finde, je älter man wird, desto mehr soll man auch das machen, was einem am meisten Freude macht, und das ist für mich, mein Leben zu leben. Arbeite noch ein bisschen, bin gerne mit meinem Mann zusammen, mit dem Hund, bin gerne auf Sylt, gehe gerne spazieren, schreibe auch gerne dieses und jenes, aber das ist auch gut, und ich bin wirklich bester Stimmung und glaube mit mir einigermaßen im Reinen, so wie es ist.
Vielen Dank, dass Sie heute hier waren, Ole von Beust. Hat sehr viel Spaß gemacht und sehr interessante Einblicke.
Vielen Dank.
Soweit das Interview mit Ole von Beust. Jetzt noch zwei Nachrichten-Updates. Die Flüchtlingsunterkunft in der Sophienterrasse in Harvestehude muss nun doch schließen. Über diese Unterkunft mitten in einem ziemlich noblen Stadtteil war bundesweit berichtet worden. Sie war auch umstritten. Viele Menschen haben sich in der Flüchtlingshilfe in Harvestehude engagiert. Aber es gab auch Anwohner, die die Unterkunft immer schon kritisch gesehen haben. Und mit denen hatte sich die Stadt geeinigt, dass sie geschlossen wird. Eigentlich sollte das schon im vergangenen Jahr passieren. Dann sollte nochmal verlängert werden. Aber nun ist Schluss. Das Gebäude wird noch in diesem Jahr abgerissen. Auf dem Grundstück sollen dann Sozialwohnungen gebaut werden. In Hamburg laufen viele Verfahren wegen verbotener Autorennen. Laut der Hamburger Staatsanwaltschaft sind es alleine im vergangenen Jahr 126. Die CDU hatte den Senat zu dem Thema befragt. Aus der Antwort geht auch hervor, dass es seit 2020 insgesamt 700 Verfahren gegen Autofahrer gibt, wegen rücksichtslosen Rasens. Nach dem ehemaligen ersten Bürgermeister ist Daniel Kaiser im Studio aus der Kulturredaktion und es ist Zeit für mein liebstes Wochenendritual. Daniel hat nämlich ein Geräusch mitgebracht, das hat was damit zu tun, was an diesem Wochenende in Hamburg kulturell los ist.
Genau, und das klingt heute so.
Rudern ist
ja,
irgendein
war viel zu leicht.
Ja, aber das ist ja, führt uns ja erst auf die Spur. Ein Ruderwettbewerb kann es ja nicht sein. Es muss ja irgendwas Kulturelles sein, oder?
Ja, es ist was Kulturelles. Also Wetter wird gut, am besten ans Wasser. Alster Elbe, dachte ich, kann jeder. Jetzt kommt mal die Bille an Start. In Hamm Süd startet nämlich Boot e.V. in die Saison. Das ist so ein Bootsverleih mit Kaffee und Achtung auch mit Live-Musik. Also spiel die ganze Wochenende Live-Musik. Eintritt zur Musik ist frei. Einfach mal chillen, Hamburg genießen, das ganze Wochenende Kultur an der Bille. Das ist am Osterbrook. Platz. Und das, Ole, ist exakt die Endstation der Buslinie 112.
Wie geil ist das denn? Musik, ja. Wasser, Paddeln, alles auf einmal.
Alles auf einmal. Ein hamburgisches Überraschungsei sozusagen. Und dann habe ich noch was Hochkulturelles, das Komponistenquartier. Das ist so ein Museumskomplex, ein Museumshotspot in der Neustadt, in der Peterstraße. Und da wird seit, das Brahms-Museum gibt es ja schon länger, aber da wird das seit 10 Jahren die Geschichte der großen Hamburger Komponisten erzählt, die hier geboren sind oder die Hamburg irgendwann mit viel Geld eingekauft hat. Also zum Beispiel Telemann, Brahms ist hier geboren oder Gustav Mahler hat hier auch eine Zeit lang gearbeitet. Und morgen geht es am Festsamstag im Komponistenquartier um Karl Philipp Emanuel Bach. Das ist der Sohn von Johann Sebastian und zwar damals ein viel größerer Star als sein Dad. Und der hat hier lange Zeit gewirkt und ist heute auch im Michel übrigens begraben, in der Krypta. Also morgen ein intensiver Tag, alles rund um C.P.E. Bach mit Führungen und Konzerten. Und dann habe ich noch eine ganz besondere Sache. Wir sind nämlich mit unserem Bücherpodcast Eat, Read, Sleep. Morgen in der Zentralbibliothek am Hühnerposten. 4 Stunden von 12 bis 16 Uhr gibt es dann alles rund um Bücher, aber mit Spaß, mit Fun. Also Action, Spiele, Quiz mit Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und das Ganze geht um 12 Uhr los.
Und da kann ich ohne rot zu werden sagen, ich bin Fan der Zentralbibliothek und Fan von eurem Podcast.
Oh.
Wer da nicht hingeht, da weiß ich dann auch nicht mehr.
Da wissen wir dann auch nicht mehr, genau.
Vielen Dank, Daniel.
Sehr gern.
Das war Hamburg heute für diese Woche. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Abonniert gerne noch den Podcast. Schickt uns Wünsche und Feedback, wie das geht, steht in den Shownotes. Und eine frische Folge gibt's dann wieder am kommenden Montag. Dann mit Elke Spaller.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.